Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Heute geht es in der Gehirnerschütterung ganz knapp und bündig. Heute gibt es eine kurze, knackige Folge. Und zwar ist das Thema schwierige Therapiesitzungen. Und wir werden uns in den kommenden Wochen immer mal wieder so zu kurzen Folgen treffen. Wenn ihr da Wünsche habt, wenn wir Dinge kurz besprechen können, könnt ihr uns die auch gerne schreiben. Und in der heutigen Folge geht es um schwierige Therapiesitzungen, wie zum Beispiel, was mache ich, wenn ich meinem Psychologen gegenüber sitze und die ganze Zeit denke, ich habe gar keinen Grund hier zu sein, das ist alles völlig Quatsch, ich übertreibe die ganze Zeit. Dabei weiß ich eigentlich innerlich, ich erzähle die Geschichte, wie sie ist, aber mein anderes Ich sagt die ganze Zeit, Alter, du übertreibst total, du hast hier gar nicht verdient zu sitzen, das ist total Quatsch, dass du hier jetzt sitzt. Wie macht man denn das?
Also erstmal, das haben ganz viele Leute. Es fängt ja mit diesen raren Therapieplätzen auch an, dass natürlich viele denken, naja, ich komme ja morgens noch aus dem Bett. Also ich kann ja noch arbeiten gehen und so weiter. Und dann sich natürlich komisch vorkommen, wenn sie 40 Therapeuten anrufen müssen, um einen Platz zu kriegen. Also wenn ich 40 Zahnärzte anrufen müsste, um einen Platz zu kriegen, würde ich auch denken, ah, passt schon. Vielleicht kriege ich mein Problem auch selber geregelt. So. Also das ist schon mal das Erste, dass das System ja auch zuträglich ist, diesen Gedanken, dass man anderen den Platz wegnimmt oder es nicht verdient hätte. Und dann ist es auch oft so, dass wir natürlich Mechanismen in uns haben, die dazu führen, dass wir uns nicht hinlegen und aufgeben, sondern dass wir, trotz dass es uns oftmals schlecht geht, versuchen, okay, das kriegen wir hin. Ich schaffe das trotzdem. Ich reiß mich zusammen. Ich versuche, meine Arbeit trotzdem zu erledigen. Und dieser, ich sag mal, Funktionsmechanismus führt ja auch dazu, dass wir Dinge bagatellisieren. Also wir stehen vielleicht morgens auf und es fällt uns wahnsinnig schwer und wir würden am liebsten liegen bleiben. Und dann kriegen wir es aber doch irgendwie hin nach 20 Mal snoozen und so weiter. Und dann denken wir rückwirkend, naja, so schwer war es dann ja auch gar nicht, weil wir haben es ja geschafft irgendwie. Und das führt eben auch oft dazu, dass wenn man dann in diesen anderen Modus plötzlich schalten muss, nämlich jetzt ist hier der Ort, wo ich richtig abjammern darf und wo ich dem Therapeuten, der Therapeutin auch erzählen darf, mir geht's wahnsinnig schlecht. Wissen Sie was, ich bin heute Morgen aufgestanden, es war die Hölle. Das ist ja genau die gegenteilige Haltung von Arschbacken zusammen, aufstehen, lächeln, weitermachen. Das fällt uns ganz oft schwer, da umzuschalten einfach.
Weil es hat ja auch wahrscheinlich irgendwas Gutes, dass wir an sich im System haben, komm, jetzt steh auf und mach und tu. Das hat ja wahrscheinlich auch positive Züge, ist natürlich immer schwierig, wenn man da eine Krankheit nicht erkennt und vor allem, genau, wenn man irgendwie nicht aufsteht, wenn man erst wartet, bis es dann soweit ist, bis man nicht mehr aufsteht. Was kann man denn am besten tun, wenn man das Gefühl hat? Also sollte man das dem Therapeuten direkt einmal kurz mitteilen? Sagt man, ich brauche jetzt einmal hier kurz eine Pause? Oder gibt es irgendwelche Tipps, die du hättest, was man in der Situation am besten tut?
Ja, also dem Therapeuten, der Therapeutin das mitteilen, ist schon mal eine gute Sache. Oft merkt das die Fachperson aber auch selber, muss man sagen, weil das rechnet man natürlich damit ein. Also es gibt sogar, wir erstellen über Patienten einen sogenannten psychopathologischen Befund. Also wir schreiben auch auf, wie gibt sich derjenige oder wie tritt er auf. Und im Rahmen dessen gibt es sogar Vokabeln dafür. Also ein fassadäres Auftreten wäre zum Beispiel, dass jemand sozusagen die Fassade aufrechterhalten will, obwohl es ihm schon ganz schlecht geht. Oder eine bagatellisierende Berichterstattung würde man auch schreiben. Wenn jemand sagt, naja, okay, also ich habe seit 2 Jahren keine Freude mehr empfunden, aber naja, das Leben ist halt auch kein Zuckerschlecken, passt schon. So, da würde man als Fachperson ja auch nicht sagen, ah ja, okay, wenn es für Sie passt, dann passt es für mich auch. Sondern da würde ich als Fachperson natürlich sagen, nee, das Leben sollte anders sein. Wir sollten Freude im Leben empfinden können. Und deswegen schreibe ich zum Beispiel auf, nicht passt schon, sondern ein Symptom, Freudlosigkeit.
Und spiegelst du das dann dem Patienten direkt wieder, dass du das interessant findest, dass er es so bagatellisiert, oder ist das von Fall zu Fall unterschiedlich?
Genau, das ist unterschiedlich. Also im Erstgespräch spiegele ich ehrlich gesagt oft nichts so in so einer, also es sei denn, es ist jetzt was total, so ein Elephant in the Room oder so, würde ich schon nochmal benennen. Aber ich finde immer so konfrontativ, dafür brauche ich eine Beziehung. jetzt jemandem einfach um die Ohren klatschen, ach, wissen Sie was, die bagatellisieren hier, in Wirklichkeit geht es ihnen total beschissen. Das würde ich jetzt nicht machen, sondern ich würde das erstmal wahrnehmen und auch aufnehmen und dann vielleicht, also am ehesten bringe ich sowas unter, wenn man nach der Diagnostik ein Modell für die Störung baut, weil das ist oft aufrechterhalten. Sie haben hier eine Eigenschaft, auf der einen Seite, Sie sind sehr leistungsfähig, Sie haben gute Nehmerqualitäten, wenn es mal nicht so gut läuft, dann beißen Sie sich trotzdem weiter durch, das ist total super. In Bezug auf Ihre Erkrankung kann das sogar auch ungünstige Dynamiken haben, schauen Sie mal, das ist gar nicht so günstig. Oder was man auch oft Leuten gut erklären kann oder was sehr eindrücklich ist, wer hat denn was davon, wenn Sie sich immer zusammenreißen? Weil das sind ja auch oft Leute, die super beliebt sind. Also wir finden ja Leute, die nicht jammern und die sich zusammenreißen, finden wir ja richtig geil. Und dann bei den Patienten anstoßen, dass die auch mal drüber nachdenken, ja, will ich das eigentlich? Will ich eigentlich der beliebteste Mensch sein, weil ich nie jammere und nie Ärger mache? Oder ist das vielleicht sogar okay für mich, wenn ich Leuten mal sage, hör mal, mir geht's nicht gut damit. Lass mich in Ruhe damit. Komm morgen wieder oder sonst irgendwie was. Genau, und deswegen, also ich würde das also so spiegeln oder so aufzeigen, mache ich schon, aber meistens eher im Verlauf, weil ich finde, dafür muss eine gute Beziehung da sein und es soll den Leuten, also mir ist immer ganz wichtig, dass das keine Kritik ist. Solche Mechanismen, die vielleicht auch ungünstig für uns sind, die entwickeln wir in Notsituationen. Und das ist immer wichtig. Das ist kein Quatsch oder die Leute bagatellisieren nicht, weil sie irgendwie cooler sein wollen als andere oder so, sondern weil sie das in wirklich schlimmen Situationen erlernen und das ein Schutzmechanismus eigentlich ist.
Und kann man das wieder lernen, dass man das nicht macht?
Ja, ja. Also das ist auf jeden Fall meine stille Hoffnung. Also auch für mich.
Ja, ja. Ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt oft ertappt gefühlt bei den Sachen. Und es ist natürlich wie bei Angst, auch dreimal durchatmen, dann läuft's schon, funktioniert bei Angst, würde ich sagen, auch nicht so richtig gut.
Nicht richtig, nicht nachhaltig.
Nicht nachhaltig, nee. Also dreimal durchatmen ist generell ein guter Tipp, aber nicht nur, wenn man Angst hat.
Ja.
Und ändert sich dann, wenn die Leute dann anfangen, wenn die so einen Drang dazu haben, zu bagatellisieren, ist dann im Therapieverlauf auch sichtbar, dass sich in deren Umfeld ganz viel ändert? Weil die natürlich, wenn die dann anfangen, nicht mehr zu bagatellisieren, stelle ich mir vor, dass das Umfeld damit ja auch ganz, also muss damit ja auch erstmal leben lernen.
Ja, auf jeden Fall, insbesondere in Familien oder wenn es zum Beispiel um Erzählungen aus der Kindheit geht. Wenn das Narrativ in Familien immer war, haha, ja, das war ja lustig, du warst als Kind immer so tollpatschig oder so, ne? Und in Wirklichkeit ist aber schlecht auf jemanden aufgepasst worden. Dann ist natürlich dieses Entbagatellisieren von der Familie oder dass die Person dann nicht mehr das bagatellisiert, ist natürlich schlecht für alle Familienmitglieder, weil die haben plötzlich einen unangenehmen Fall, über den man mal nachdenken muss. Deswegen, das Umfeld findet das oft, natürlich schreit da nicht Hurra, aber es ist halt so wichtig, weil ich angemessene Emotionen sonst nicht ausleben kann. Also das ist ja auch zum Beispiel, hat die Emotion selbst Mitgefühl, kommt gar nicht oft bei uns vor und wird eher bezeichnet als Selbstmitleid. Das traue ich mich schon gar nicht immer zu nennen, wobei ich Selbstmitleid finde ich Bombe, ist eins meiner Lieblingsgefühle, ehrlich gesagt. Und es hat ja einen wahnsinnig schlechten Ruf. Ah, da wälzt sich jemand in seinem eigenen Leid. Ja, wenn man so viel hat davon, kann man sich auch immer drin wälzen. Was ist so schlimm daran? Und anerkennen, boah, geht's mir scheiße. Mein Gott, musste ich hier viel erleiden. Mann, bin ich belastet. Das ist der erste Schritt, um was zu verändern einfach. Und einfach mal das Anerkennen und die dazugehörige Emotion, nämlich ich bin traurig, dass es mir so geht oder es macht mich wütend, dass alle mich so behandeln. Diese dazugehörigen Emotionen, die sind wichtig, die müssen gefühlt werden. Und dafür ist natürlich sozusagen die Veränderung von diesen Erzählungen ganz, ganz wichtig.
Und würdest einfach du dann aber sagen, also ich verstehe das total, ich gebe dir zu 100% recht und trotzdem muss ja derjenige dann irgendwann da rauskommen. Es bringt ja dann nichts da für ewig drin zu verharren. Ne? Es muss irgendwann eine Aktion daraus resultieren.
Genau, also Selbstmitleid ist jetzt nicht das Endstadium einer Therapie. Einfach so gemeinsame Heulgruppen, wo alle so gemeinsam weinen. Nee, natürlich nicht, aber deswegen sage ich auch, diese Emotionen müssen gefühlt werden, aber jede Emotion ebbt auch wieder ab und das ist natürlich auch richtig. Also ich kann natürlich ewig wütend sein auf meine Eltern, weil die so mich so schäbig behandelt haben oder wenn ich fertig bin mit wütend sein, aber das ist wichtig, den Schritt kann ich nicht auslassen. Ja. dann kann ich mir natürlich anschauen, warum haben die das gemacht? Wollten die mich einfach quälen oder so? Sondern meistens hängen Leute in ihren eigenen Konflikten, sind auf ihre eigene Art und Weise sozialisiert worden, haben Dinge nicht besser gewusst und so weiter. Und deswegen ist es oft so, dass natürlich meine Eltern mich nicht in Grund und Boden erziehen wollten, sondern sie haben das Beste gewollt für mich. Trotzdem muss das nicht immer gut sein, einfach. Und dann so eine, ja, sagen wir mal, so eine milde, akzeptierende Haltung sollte dann schon eher am Ende stehen. Aber man darf wirklich diesen Schritt nicht auslassen, weil Akzeptanz und Resignation liegen ja vom Zustand oft sehr nah beieinander, ne? Es ist sehr passiv und es passiert wenig, aber es ist ein sehr, sehr großer Unterschied, ob ich einfach resigniere und sage, naja gut, die sind halt einfach...
Ja, ja, oder ob du wirklich gesagt hast, damit habe ich abgeschlossen und das ist für mich okay jetzt.
Genau. Und das auch gerade dieses damit abschließen und das okay sein lassen, das ist auch ein Prozess, der passiert oft nicht nur einmal. Nee. Also das ist oft so, dass man dann wieder mal konfrontiert ist mit bestimmten Themen. Und dann ist man wieder wütend und dann denkt man wieder, wieso denn eigentlich und so weiter. Und deswegen, das ist auch so ganz wichtig. Ich muss nicht, nur weil ich einmal gesagt habe, ja, ich habe es verstanden, ich habe es akzeptiert, muss ich auch nicht für immer dabei bleiben, sondern ich kann auch trotzdem später nochmal wieder wütend werden und ich kann dann auch wieder neu lernen. Ja, aber am Ende, unterm Strich bleibt es ja so, ich bin für mich verantwortlich und ich muss mich kümmern, dass es mir gut geht und eben wieder eher in so eine akzeptierendere Haltung reinkommen. Das ist wirklich ein Prozess, der sehr schwer ist und da gibt es auf jeden Fall viele Auf und Abs auf diesem Weg.
Was würdest du denn jetzt jemandem raten, der sich jetzt gerade immer wieder erkennt bei dieser Folge?
Was immer gut hilft, ist ein Perspektivwechsel, weil wenn man bei sich selber sagt, das habe ich auch ganz oft in Therapie, dass ich ganz extrem mitfühle mit PatientInnen und dann beim Rausgehen so merke, na eigentlich hast du ja was ganz Ähnliches erlebt. Und obwohl ich bei der gleichen Story bei jemand anderem gerade wirklich voller Mitgefühl war, ist das mir gegenüber so irgendwie so ganz abgehackt, befremdet, weil wir schützen uns ja auch vor starken Emotionen so.
Ist vielleicht ein komischer Vergleich, aber ist beim Tennis, wenn du Einzel spielst und dann brüllst du dich an und du bist so schlecht und du triffst ja gar nichts und so ein Scheiß und was soll das? Und dann spielst du Doppel mit jemandem und der kann genauso spielen, wie du im Einzel vorher gespielt hast und du sagst ihm die ganze Zeit, mach doch nichts, hey, Kopf hoch, das wird schon so, das ist eigentlich genau das Gleiche, ne? Das ist das, was du meinst.
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ein perfektes Beispiel, das werde ich ab heute in meine therapeutische Praxis einziehen lassen. Ich habe halt keine Ahnung von Tennis.
Ändern wir noch.
Aber genau das ist es. Genau, ja, ich bin wirklich sehr schlecht, ich bin quasi blind.
So, selbst mitfühlend.
Genau. Ja, naja gut, du könntest mir beibringen, sehr schlecht Tennis zu spielen.
Auch eine Kunst.
Ja, genau, aber das meine ich, dieses, wie man sich selber gegenübersteht und wie man anderen gegenübersteht, das ist ein großer Unterschied und wir haben für andere oft viel mehr Verständnis und können da viel mehr anerkennen, dass die belastet sind, dass die was ausstehen müssen, dass sie leiden und darüber kann man sich so eine Brücke bauen, dass man sagt, wenn mir das jetzt mein bester Freund, meine beste Freundin erzählen würde, würde ich dann auch sagen, ach komm, reiß dich zusammen, brauchst du keinen Therapieplatz? Oder ist es nicht eher so, dass ich meinem gesamten Freundeskreis sage, Mensch Leute, macht doch Therapie, aber mich selber irgendwie nicht so recht kümmere? Deswegen, also man kann so diese Krücke nehmen über andere und ansonsten, ja, offen damit umgehen ist immer eine gute Sache und auch mit anderen darüber sprechen. Also es muss ja nicht immer gleich in der Therapie sein, sondern man kann ja auch erstmal seinen nahestehenden Angehörigen sagen, ich weiß nicht, ich glaube, mir ging es da gar nicht gut. Was sagst du denn dazu? Wie schätzt du das ein? So, also dass man sich so Feedback holt, das ist auch eine gute Sache und dass man auch lernt, über Makel zu sprechen. Also das ist ja einer der besten Effekte meines Berufes. Da ich unter Schweigepflicht arbeite, lassen ja nahezu alle die Hosen bei mir runter und erzählen, wie es wirklich in deren Leben aussieht. Und das macht bei mir den Effekt, dass ich mich wirklich für viele Sachen absolut nicht schäme. Also, weil ich weiß, wir strugglen alle mit derselben Soße rum. Wir reden nur nicht darüber, weil wir nach außen hin immer so schön stark wirken müssen und so weiter. Und deswegen, also ich erzähle super oft, dass ich nicht aus dem Bett komme, dass ich alle möglichen Sachen wegprokrastiniere, dass ich Sachen wie Steuererklärung, da fange ich direkt an zu schwitzen, wenn ich nur diese blöde Elster-App da aufmache und so weiter. Das gebe ich alles freimütig zu, weil ich genug Leute bei mir sitzen habe, die das bei mir zugeben und weil ich weiß, ich unterscheide mich da nicht von anderen. Und deswegen sprecht offen mit anderen Menschen, fragt die auch nach ihren Belastungen und so weiter, weil das gibt ein besseres Gefühl dafür, dass man nicht alleine dasteht.
Ja, super. Ja, das ist ein guter Tipp.
Genau.
Dann können wir beide gleich nochmal ganz in Ruhe sprechen miteinander.
Ja, das können wir gerne machen.
Ja, dann das war's nämlich schon wieder. Diese kurzen Folgen sind immer so kleine Ausflüge. Jetzt zum Beispiel bei dem Thema schwierige Therapiesituationen. Da wird es auch noch den einen oder anderen Beitrag zu geben. Und ich danke dir für diese kurze Gehirnerschütterung, Vero.
Sehr, sehr gerne.
Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.